Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcastes Medizin versus Didaktik. Heute wieder mit einem Gast, den wir hier zugeschaltet haben, und zwar dem lieben Abo Hetschle aus Köln. Abo, magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
Ja, grüßt euch alle zusammen. Wie schon eingangs erwähnt, mein Name ist Aram Abulcel. Ich bin Assistenzarzt mittlerweile im zweiten Jahr hier an der Uniklinik in Köln. Genau, bin jetzt aktuell frisch auf der Intensivstation für ein Jahr, ein Jahr zuvor auf der Normalstation und genau.
Ja, schön, dass du da bist, und wir haben nämlich heute die schöne Gelegenheit, mit dir über das Thema Weiterbildung zu sprechen.
Tim, du bist auch da?
Ich bin auch da. Mich kennt man doch. Wenn man den Podcast hört, dann sollte man mich ja wohl kennen hier an der Stelle.
Ich wollte dich nochmal vorstellen. Tim Peters ist auch da.
Danke, Robin. Genau, wir sprechen über das Thema Weiterbildung. Das werden wir wahrscheinlich auch in einer späteren Folge auch nochmal aufgreifen, aus einer anderen Perspektive. Aber heute aus der Perspektive der, ich sag mal in Anführungszeichen, Betroffenen. Und es ist ja auch gerade ein Thema, was durchaus in der, sag ich mal, Scientific Community auch diskutiert wird. Nachdem jetzt, also es ist gerade wirklich auch ein heißes Eisen, dass man da dran geht. Bevor wir aber dazu kommen, fangen wir natürlich, wie wir es bei Gästen immer machen, mit einer kleinen Runde an, zu einer Frage, die Raum für Humor lässt. Und zwar die Frage, haben wir uns jetzt überlegt für die Folge, was war der größte Theorie-Praxis-Gap, den ihr so erlebt habt? Ich fange an, da ich natürlich aus der Medizin extrem viele Beispiele zu liefern habe.
Bin ich interessant, welche Praxis deinem Fach?
Ich bringe ein Beispiel aus der Wissenschaft.
Ach so, okay.
Als ich studiert habe, habe ich immer gedacht, wow, die in der Wissenschaft, die sind echt objektiv. Die sind rational, und da spielen so Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten ja keine Rolle. Und dann kam ich in die Wissenschaft und wurde mit so Aussagen wie konfrontiert, nein, ich bin dagegen, weil die ist dafür. So. Und nach solchen Aussagen habe ich dann gemerkt, so okay, Schulenstreite zwischen Abteilungen oder wer hat den besseren Flur und weiß ich nicht, was habe ich gemerkt. Das ist ganz normale, wie in jedem Unternehmen, wie in jedem Betrieb, nach außen hin immer viel seriöser auftreten, muss man sagen, und viel und weiser wirken wollen. Aber am Ende des Tages ist es dann doch auch ein Sandkasten manchmal. Das war mein Theorie-Praxis-Gap. Mal gucken, mit wem ich es mir jetzt hier verscherzt habe. Aber ich gebe mal weiter an den Robert.
Bei mir war es tatsächlich auf der Station, wo unser Gast heute arbeitet. Da war ich damals relativ früh schon, und da war es so, dass irgendwann auf der Intensivstation natürlich die erste Reanimation plötzlich anstand, und ich fühlte mich wirklich gut. Also ich dachte ich wirklich, ich hab's drauf, ich kann's, und ich erinnere mich dran, dass es so war, dass im Prinzip alle das abgespult haben, was sie immer abspulen, vollkommen routiniert. Ja. Und der eigentliche damalige Stationsarzt, der stand einfach nur doof in der Gegend rum. Das war ich. Ja. Die haben alle um mich rum einfach
gehandelt,
performt. Ja. Ja. Und ich war vollkommen überfordert mit der Situation. Und dann irgendwann fängt man dann an, die Herzdruckmassage selber durchzuführen, weil dann hat man irgendwas, was man tun kann. Und alles andere, die Schritte und die Entscheidungen, die werden dann woanders gefällt. Das war ein wirklich krasser Gap.
Ja, okay. Alles klar. Wie sieht es bei dir aus? Was war dein bisher erlebter Theorie-Praxis-Gap, den du teilen würdest?
Also Thema Drainagen, also Pleura-Drainage. Ich meine, aus dem Studium kennt man immer, okay, man muss eine Drainage legen im Safe Triangle. Also man hat immer einen Ort vorgegeben, aber so richtig gelernt hat man es nicht. Man hat es noch nie gemacht. Und dann, sag ich mal, viele bei uns auf der Station haben Pleura-Erguss, den muss man drainieren. Das heißt, da muss man einen Schlauch reinlegen, aber keine Thorax-Drainage, sondern eine Pigtail-Drainage. Das ist dann natürlich nochmal was anderes. Und ich glaube, ich war in der ersten oder zweiten Woche, nächstes Jahr, geh den schon mal vorschallen, und dann kannst du ja mal gucken, ob du da mal eine Drainage legen kannst. Ja, und dann stehe ich da und überlege erstmal, wo muss ich die genau hinlegen? Klar, ich weiß ungefähr vom Studium, es gibt Safe Spots, wo man die einlegen kann. Ja. Muss der jetzt unbedingt sitzen? Kann ich das von der Seite machen? Und dann bin ich dann natürlich erstmal mit dem Sono da ins Zimmer rein und habe den schon mal vorgeschallt. Und ja, es war irgendwie so selbstverständlich, dass ich schon mal anfangen soll. Aber in der Praxis sieht es natürlich anders aus. Dann macht der Patient erstens nicht mit, dann ist der vielleicht noch antikoaguliert, also hat irgendwelche Blutverdünner drin. Das sind alles so Sachen, auf die man achten muss. Man muss die Patienten aufklären, und bevor man da irgendwo einsticht. Und mit der Zeit habe ich natürlich viel dazugelernt, was man auch falsch machen kann. Und das war so, glaube ich, so der größte Unterschied von Studium zur Praxis, was man so beachten muss. Ja. Unterschiedliche Drainagen, unterschiedliche Indikationen. Es ist nicht nur ein Schema, das man abarbeitet.
Ja. Das war jetzt eigentlich schon eine super Überleitung, obwohl es so gar nicht abgesprochen war. Aber Dankeschön. nämlich auch zur ersten Frage. Und zwar, wir machen uns ja in der Ausbildung unfassbar viel Gedanken im Studium, wie alles konzipiert sein soll, wie alles strukturiert sein soll mit Lernzielen und Prüfungsformaten und schieß mich tot. Und also unfassbar viel Energie und Gedanken fließen da rein. Und ohne, dass ich jetzt selber mal in der Weiterbildung war, aber von dem, was man so hört, was man beobachtet, habe ich immer den Eindruck, das ist doch vergleichsweise eher unstrukturiert. Wie du da so beschrieben hast, so geh mal rein, mach mal. Und wenn nicht, dann guck halt. So, also wie nimmst du das wahr? Ist das so unstrukturiert? Und wenn ja, ist das überhaupt schlecht oder ist das vielleicht sogar auch irgendwie gut?
Ich bin da ein bisschen am, sagen wir mal, zwiegespalten, ja, was die Frage angeht. Also ich kann es mit Ja und Nein beantworten. Also einerseits Nein, es ist nicht strukturiert. Also man ist viel auf sich alleine gestellt. Mhm. Man schwimmt vor allem am Anfang, auch wenn man jetzt beispielsweise neu auf der Intensivstation ist oder neu anfängt als Berufsanfänger. Da geht man mit mehr, sag ich mal, Fragezeichen nach Hause als mit Ausrufezeichen. Hm. Und man muss sich vieles selber arbeiten. Man muss viel nachfragen. Man muss hinterher sein. Es wird einem nicht sozusagen, man wird nicht an die Hand genommen. Hm. Ja. Hm. Der Vorteil daran ist aber, dass man selber Einsatz zeigen kann und viel lernen kann, wenn man möchte. Das heißt, man kann sozusagen immer jemanden fragen. Also es gibt immer jemanden, den man fragen kann bezüglich Medikation, wo muss ich die Drainage legen, etc. Und ja, man ist zwar viel auf sich allein gestellt, aber man darf sich davon auch nicht beunruhigen lassen, weil mit der Zeit wird man merken, wie die Abläufe sind, wie die Strukturen sind und was, sag ich mal, die Oberärzte einen anvertrauen. Das heißt, man muss schon viel Eigeninitiative zeigen und wenn man die zeigt, kriegt man auch was zurück. Also da kommt auch das Teaching.
Ja. Aber es ist eigentlich ein riesiger Unterschied, finde ich. Ich finde, ihr werdet ja im Studium sehr geguided. Also ihr seid, ne, ist doch alles, alles ist klar vorgegeben. Der Stundenplan ist vorgegeben. So, klar kann man auch davon ein bisschen abweichen oder so, aber es ist relativ schupp. Und jetzt berichtest du in der Praxis dann plötzlich, danach in der Weiterbildung ist man total free-floatend. So, ne, im Grunde, man kann sich die Hilfe holen, die ist schon da, so, ne, aber man muss total selbst im Initiativ werden. Könnte man das nicht ein bisschen, den Übergang ein bisschen schöner machen? Oder hättest du es besser gefunden, wenn man schon früher damit anfängt? Auch als Studi frei floaten zu sein, dass man da schon ein bisschen drauf hin erzogen wird, weil der Umbruch ja krass ist.
Also daraufhin kann ich nur sagen, PJ, das sollte man wirklich ernst nehmen, weil das ist wirklich das Jahr und vielleicht sind auch ein paar PJler unter den Hörern dabei, dass man dieses Jahr wirklich ernst nimmt und wirklich sich sozusagen fühlt wie ein Arzt oder eine Ärztin, weil das ist wirklich ein Jahr, was ziemlich privilegiert ist in dem Sinne, dass man sozusagen zwar noch Student ist, aber eigentlich schon arbeitet wie ein Arzt oder wie eine Ärztin. Und ich glaube, aus dem PJ kann man sich extrem viel ziehen, wenn man möchte, und es dann sozusagen auch anwenden auf das erste Berufsjahr. Und das hat mir persönlich extrem viel geholfen. Also ich war im PJ extrem aktiv, sage ich mal. Ich habe auch viele Dienste mitgemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Immer viel nachgefragt, mitgelaufen zur Untersuchung, runter ins CT gegangen, wenn jemand schlecht geworden ist beispielsweise. Mhm. Und wenn das Anklang findet und die Leute das merken, okay, der ist engagiert, dann bringen die einem automatisch was bei. Es kommt aber leider nicht von alleine. Mhm. Also man kann auch im PJ nicht erwarten, dass man an die Hand genommen wird. Mhm. Und im klinischen Alltag kann ich das auch manchmal, vor allem im chirurgisch hektischen Alltag, kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Da hat man schlichtweg nicht die Zeit dafür. Mhm. Aber wenn man sich im PJ schon gut bewährt hat und wirklich gut mitgemacht hat, fällt einem der Berufseinstieg wesentlich einfacher, davon bin ich wirklich überzeugt, und kann das auch wirklich jedem zukünftigen PJler oder aktuellen PJler, sag ich mal, ans Herz legen, sich wirklich aktiv zu engagieren, von mir aus auch 10 blöde Fragen zu stellen, weil man lernt immer was dazu und es macht einem wirklich den Einstieg einfacher, weil man sozusagen schon in der Praxis drin ist.
Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass du natürlich, das ja auch zu den typischen Rollen gehört, die wir schon mal besprochen haben, ne, die Arztrollen oder für Ärztin die Rollen. Dazu noch, glaubst du, in diesem verschulten System, du hast ja in Köln studiert, glaube ich, Modellstudiengang, oder?
Mannheim.
In Mannheim, okay. War das ein Modellstudiengang? Das ist traditionell da?
Das ist traditionell, es war nur vom PJ her unterschiedlich. Okay. Wir hatten Quartale anstatt Tertiale.
Okay, okay. Aber ansonsten wahrscheinlich relativ verschult, das System, oder? Wie so ein Medizinstudium ist. Ne? War das jetzt eine große Umgewöhnung für dich? Also das ist ja das, was man tatsächlich von Ärzten und Ärzten erwartet, dass die selbstbestimmt sich selber darum kümmern, dass sie eine Weiterbildung bekommen. Natürlich Ansprechpartner haben, das hast du ja gesagt, das ist ja auch super. War das eine große Umstellung für dich oder hast du das im Studium nicht so genutzt, dass du da so enge Grenzen hattest, sondern hast du dich da schon irgendwo engagiert? Oder was wäre da ein Rat an vielleicht Studierende, wenn die auch in die Universitätsmedizin oder sogar in die Chirurgie gehen wollen. Also dieser Übergang von dem Schulischen in das Selbstbestimmte, was ja dann relativ abrupt ist.
Also ich würd schon verneinen, es ist kein fließender Übergang. Also es war schon ein großer Umbruch für mich. Vor allem die ersten Wochen, die ersten 1 bis 2 Monate. Ich meine, dann kommen halt die Pflege und fragt dich, ja, was soll ich jetzt geben? Der hat einen Druck von 180. Da muss man halt antworten.
Richtig.
Also da muss man festlegen, man hat die Verantwortung und in dem Moment steht keiner hinter einem und sagt, ja, gib ihm zum Beispiel, weiß nicht, Ramipril, Amlodipin etc. Deswegen war das schon, sag ich mal, ein Umbruch, der schon krass war, kann man schon so sagen, klar. Der Tipp, vor allem, wenn man in so chirurgische Fächer möchte, wo man, sag ich mal, auch Interventionen macht, wo man handwerklich ein bisschen was machen muss, wo man so ein bisschen Werkzeuge handeln muss, ist wirklich von Anfang an, ab dem 5. Semester, sag ich mal, die Formulaturen sich gut zu legen, auch aktiv zu sein und auch gerne mal so einen Healy-Job zu machen. Also ich war jetzt zum Beispiel während des Studiums, habe ich in der Neurochirurgie als studentische Hilfskraft im OP gearbeitet. Das hat mir aber sicherlich geholfen, so ein bisschen die Stimmung im OP zu erlernen, kennenzulernen. Und da wusste ich schon so, okay, der Ton ist ein bisschen rauer. Mag ich das nicht? Also was sind das für Persönlichkeitstypen? Das ist ja auch immer wichtig zu wissen. Und wenn man da Erfahrungen sammelt vor PJ, vor dem Arbeitsbeginn und sich weiß, worauf stelle ich mich also ein, also was erwartet mich, dann ist es einfacher, als wenn man überrascht wird, okay, das ist ja, der Ton ist rau, die Arbeitszeiten sind hart, komische Persönlichkeiten, bisschen, sag ich mal, energiegeladener als vielleicht, weiß ich nicht, Internisten oder Dermatologen. Wenn man das alles schon weiß und eruiert hat, sag ich mal, während seines Studiums, fällt einem das einfacher, verhindert aber nicht dieses Umbruchsgefühl. Das wird immer da sein und das ist auch in Ordnung, das ist so.
Ja, ich glaube, wie du gesagt hast, also PJ zu nutzen, um sich auf den Bruch quasi vorzubereiten, ne, so ein bisschen auch gedanklich und habituell und auch wie lerne ich und so und wie gehe ich überhaupt an Sachen ran, finde ich cool. Und auch eben die Zeit zu nutzen, um sich im Studium schon mal zu orientieren, auch neben den Angeboten, die dann eh schon da sind. Ich war auch mal im OP drin als Gast, ich war der aufgeregteste von allen, weil ich ja gar nicht gewohnt war und es war schon, die Stimmung war auch, es hatte was, ja, aber gut.
Ist eine schwierige Frage, aber fehlt dir irgendwas in deiner Ausbildung gefühlt für dich? Also nicht jetzt, also mit der Thoraxnase war ein tolles Beispiel. Das sind ja jetzt die Dinge, die auf dich zukommen, die neu sind. Aber gibt es Skills, Fertigkeiten, wo du sagst, boah, da hätte ich gerne mehr von dem Studium erwartet. Das fehlt mir jetzt, das muss ich mir jetzt erarbeiten. Oder fühlst du dich gut vorbereitet, so generell? Also jetzt, wir wollen jetzt nicht irgendwie gegen deine Heimatuni irgendwie schießen.
Nein, es geht grundsätzlich darum, ne? Bereitet das Studium quasi, bereitet das gut vor auf das, was dann wirklich am Ende auf dich zukommt. So, ne? Und ich habe im Vorfeld mal geguckt, es gibt von 1919 eine Kritik der Studierenden, dass das nicht gut genug aufs Studium auf die Praxis vorbereitet.
Ja, okay.
Also es ist, hat Tradition, deswegen.
Also ein altbewährtes Problem, kann man sagen.
Ja, genau.
Gut, fairerweise muss man sagen, dass bei mir auch die Corona-Krise noch mein Studium, sag ich mal, torpediert hat, sodass da halt natürlich große Einschnitte bestanden bezüglich der praktischen Fertigkeiten. Also mehr Praxis geht immer. Es ist, man geht kurz, man hat zwar praktische, sag ich mal, Einheiten, wir haben das immer praktische Einheit am Krankenbett oder so ähnlich genannt, da geht man kurz zum Patienten, spricht kurz mit dem 5 Minuten, aber das ist nicht genug. Also wir hatten in Mannheim ein cooles Ausbildungskonzept, das hieß MIA, hieß für, ich glaube, interdisziplinäre Zusammenarbeit, irgendwie sowas. Und wir haben als Studenten 2 Wochen eine chirurgische Station geführt, geleitet. Und 2 Wochen eine internistische in so Blöcken. Und das würde ich mir wünschen, dass man das auch in anderen Fächern realisiert und dass man schon früh anfängt, während des Studiums mehr Verantwortung den Studierenden in der Praxis zu geben. Dass man halt sozusagen mehr in die Krankenversorgung am Krankenbett eingebunden wird. Und ich muss sagen, in diesen 2 Wochen auf der Station, wo man wirklich, sag ich mal, Ärztin gespielt hat, habe ich mehr gelernt als während eines Semesters, weil man dann auch aus Interesse und Neugier immer abends dann noch was nachgelesen hat. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Wieso wurde diese Diagnostik veranlasst? Und ich denke, das ist die Zukunft, dass man den Studierenden sozusagen wirklich mehr Zeit am Krankenbett und in der aktiven Patientenversorgung zuspricht und anvertraut.
Jetzt bist du ja an einer Klinik, die auch wissenschaftlich sehr stark ist. Hat das Studium dich darauf vorbereitet, auf die wissenschaftliche Arbeit? Habt ihr da was gelernt oder war das auch so ein Self-Learning-Ding?
Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ehrlicherweise ist Mannheim ziemlich gut ausgelegt, was das Thema Forschung angeht. Wir hatten eine Forschungsarbeit, die wir schreiben mussten.
Werden sie jetzt auch gehen?
Ah ja, fanden alle am Anfang nervig, aber waren dann doch dankbar, dass man das gemacht hat und geübt hat, weil es war wie eine Art Mini-Doktorarbeit. Mhm. Da musste ich ein Fach aussuchen, ein Thema. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber es gab jetzt kein How-to-do-Science, was die Doktorarbeit angeht. Also da war man schon ziemlich auf sich allein gestellt. Man hat sich irgendwo random beworben, ist irgendwo hingegangen, keiner hat einem so die Pitfalls erklärt. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht so viel geändert. Das ist auch erschreckend, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, wie viele Leute wirklich auch abbrechen ihre Dissertation. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, flächendeckend in ganz Deutschland.
Ja, mit Blick dann nochmal auf die Weiterbildungsphase. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt gerade viel Debatten darum, da auch Sachen zu ändern, da auch nochmal andere Strukturen einzuziehen und ich glaube auch nochmal ein bisschen mehr zu, ja, irgendwo zu standardisieren vielleicht auch. Findest du das gut, wenn du es jetzt so hörst, dass im Grunde mehr an Struktur in die Weiterbildung eingezogen werden soll? Oder würdest du sagen, nicht, dass es nachher so verschult wird wie im Studium so? Oder ist es gut und hilfreich? Und gibt's Punkte, wo du sagen würdest, das fände ich cool, wenn das eingeführt, das würde mir helfen in meiner Weiterbildung oder es könnte anderen helfen? Also zwei Fragen jetzt aber.
Also ehrlicherweise fällt mir jetzt keine schlaue Idee ein, wie man die Weiterbildungsordnung verbessern könnte. Ich meine, wir haben jährliche Zielgespräche. Das finde ich extrem wichtig, dass man das nicht nur auf Papier hat, sondern auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird, weil man kann viele Sachen beschließen, wenn sie nicht umgesetzt werden, ist das alles nicht wert. Dann ist es für mich in der Weiterbildung jetzt auch extrem hilfreich, einen Mentor zu haben tatsächlich, also einen Oberarzt, Oberärztin, der mich so ein bisschen leitet, der immer ein offenes Ohr hat, wenn ich Fragen habe, sei es jetzt wissenschaftlich, klinisch. Das finde ich extrem wichtig, wenn man da sozusagen guten Draht zu einem Mentor hat und das auch wirklich festlegt. Das heißt, erster Arbeitstag, in der zweiten Woche kommt schon eine Mail, hey, hast du einen Mentor in Aussicht oder wir würden dir den und den, die Kollegin vorschlagen. Das finde ich extrem hilfreich. Ja. Und ich wäre dagegen, glaube ich, jetzt vom Gefühl her, dass man das noch mehr strukturiert und noch mehr theorisiert, sodass man am Ende sozusagen Gefahr läuft, nur einfach Häkchen zu setzen und in der Praxis hat sich irgendwie nichts gebessert. Genau. Ja. Also ich finde vom Mentorship extrem hilfreich.
Ja, also Mentorship, glaube ich, ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Ne? Also das ist und dann mit diesem klassischen, das ist ja ein didaktisches Werkzeug, dieses Scaffolding, dass man am Anfang wirklich eng dabei ist und dann immer mehr auch Freiheiten gewährt. Ne? Ich glaube, ich verstehe, was du meinst und jetzt bist du natürlich an der Klinik, die ich ja auch noch sehr gut kenne und wo man natürlich auch eine gute Weiterbildung bekommt, muss man wirklich sagen. Und
das ist wieder Werbung, ne?
Ich bin ja nicht mehr da, aber
du bist bezahlt, bestimmt.
Nein. Aber am Ende sind wir natürlich ja trotzdem so, dass wir müssen ja ein Logbuch oder ja, du musst noch ein Logbuch, ich nicht mehr, aber also bis zum Facharzt muss man ja ein Logbuch führen, da wird das abgehakt, abgezeichnet. Somit haben wir ja schon die Häkchen. Ne? Das funktioniert dann ja gut an vielen Kliniken, aber die Idee, glaube ich, die Weiterbildung noch zu strukturieren, ist, glaube ich, dass man eben Kliniken, die das eben nicht so gut abbilden können. Ne? Zum Beispiel, weil das Spektrum sehr viel kleiner ist. Ne? Wir reden jetzt über eine Chirurgie, da brauche ich eben das breite Spektrum. Wenn ich irgendwelche Operationen gar nicht habe, muss es natürlich Möglichkeiten geben, dass ich die woanders mache. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Struktur Weiterbildung. Es ist jetzt an dem Standort, wo du jetzt bist, ist das ja alles gegeben und kann dort eben auch dann gemacht werden. Aber eine Idee, glaube ich, ist ja auch, dass man, wie die Schweizer das, glaube ich, machen, dass man eben so ein Zwischenexamen einführt. Mhm. Ja, das gibt es ja auch. Fände ich jetzt auch nicht strebenswert. Du hast auch schon den Blick. Ja, aber ich glaube, das Mentorship ist das A und O.
Es gab ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja schon also auch viel simulationsbasierte Lehre, Skills Lab und so weiter. Ne? Und so, fandest du das hilfreich in Vorbereitung auf den Wechsel quasi komplett in die Krankenversorgung rein? Ich bin großer Freund davon, aber ich benutze das auch als Methode, deswegen. Aber mal die Frage so aus deiner Sicht, wie waren da die Erfahrungen? War das gut, war das hilfreich, wäre mehr cool gewesen oder dann doch lieber direkt in die Praxis? Wie war das so in deinem Erleben?
Also ich bin ja in der Chirurgie gelandet, deswegen war ich immer schon großer Fan von Hands-on-Geschichten, sag ich mal, im Studium. Wir haben auch mal eine Thorax-Drainage gelegt im Studium, hat auch ganz gut geklappt an der Puppe. Finde ich super. Also gerne mehr. Das ist auch eine Sache, die einen, sag ich mal, motiviert und dann versteht man, wieso man überhaupt die ganze Theorie da lernt. Mhm. Wenn man sozusagen die ganzen Drainagenanlagen oder alles, was man sozusagen intubieren etc., das ist, sag ich mal, zwingend notwendig, sowas als, sag ich mal, praktische Unterrichtseinheit zu haben. Also ich kann mir es auch ohne gar nicht mehr vorstellen. Genau.
Das ist schön zu hören. Das freut mich.
Jetzt hast du ja neben dem Studium schon gearbeitet, wie viele das ja machen. Das ist ja auch etwas, was dich natürlich auch in vielen Dingen vorbereitet, ne? Oder? Auf die spätere Tätigkeit. Also du hast gesagt, also ich denke da auch an Interprofessionalität zum Beispiel und so. War das ein Thema bei euch, Interprofessionalität im Studium, oder war das noch nicht so präsent?
Das war, also ich muss überlegen, das heißt, nein. Sonst hätte ich direkt auch antworten können.
Ja, ja.
Tatsächlich.
Weil das ist ja in allen Fächern, aber besonders in der Chirurgie ist das ja vom gelebte Realität, tagtäglich, ne? Also ohne das geht es ja nicht. Und das ist ganz spannend. Ja.
Vielleicht kann ich da noch ein kurzer Punkt, was mich jetzt auch so ein bisschen, was ich auch lernen musste, ist mit anderen Abteilungen telefonieren. Extrem, extrem wichtig hier in der Chirurgie generell, aber man muss sozusagen argumentieren können, okay, wieso muss denn jetzt das CT um 2 Uhr nachmittags gemacht werden? Das ist eine Sache, die lernt man nicht im Studium. Wieso muss dieses Konzil jetzt laufen? Wieso hätte es nicht vor 2 Tagen laufen können?
Ja.
Das ist eine Sache, da wird man wirklich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Aber auch das lernt man und da sollte man sich auch nicht stressen. Und man sollte das sozusagen als Ansporn nehmen, eine neue Sache zu lernen. Und es macht auch irgendwo dann Spaß, wenn man das dann auch ein bisschen routinierter kann und dann diplomatisch formulieren kann. Genau, das war eine wichtige Sache vielleicht.
Dann noch ein Punkt, der für uns natürlich ganz interessant ist. Lehre. Ist ja ein Bestandteil bei euch, ein fester Bestandteil. Klar, wie an jeder Uniklinik. Auch da kaltes Wasser, oder?
Absolut. Ich war jetzt kein Tutor während der Studienzeit. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die einem weiterhelfen könnte. Deswegen sage ich auch immer, wenn man die Chance hat, im Studium ein bisschen extra zu machen, man muss die Kapazität natürlich haben. Ist keine Pflicht natürlich, aber es hilft. Das wird man dann später merken. Aber zurück zur Frage, ja, absolut. Also dann hieß es, okay, nächste Woche Blockpraktikum, mach mal. Ich habe natürlich freudig zugesagt, bin dann hingegangen und
hast gemerkt, da war ein Fehler, ne?
Genau. War dann irgendwie ein bisschen, sag ich mal, die ersten Minuten unangenehm, weil man wusste nicht genau, was muss man erzählen, was wissen die Studenten. Ja, da war man ein bisschen unvorbereitet tatsächlich. Guter Punkt.
Ja gut, ihr habt ja deswegen eigentlich ja das Konzept des Blockpraktikums, wo ihr einen Erfahrenen oder eine Erfahrene habt, zusammen mit, ne, mit dem, das klappt wahrscheinlich nicht immer, ne, also zumindest.
Genau, ja
doch, das ist eigentlich halt so. Immer mit. Ihr seid ja immer zu zweit, ne. Und du hast natürlich noch den großen Vorteil, so in den ersten 1-2 Jahren, dass die Studis noch nicht so weit weg sind, ne, also bist ja noch nah an denen dran und dann hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen Peer-Teacher-mäßig denken die, okay, der war ja auch vor kurzem noch Student und ich glaube, dann hat man eine Ebene, ne, wo du ja trotzdem dein Wissen weitergeben kannst. Du weißt ja deutlich mehr als die Studis jetzt schon. Insofern ist es mit dem kalten Wasser ja gar nicht so schlimm. Ansonsten.
Wie fühlte sich der Rollenwechsel für dich an, plötzlich vor der Gruppe zu stehen und nicht mehr Teil der Gruppe zu sein?
Ja, ungewohnt. Also einerseits hat mir das, also macht mir immer noch ziemlich viel Spaß, da, sag ich mal, aus meinem Arbeitsalltag zu erzählen oder denen irgendwie im Sono was zu zeigen oder sich gegenseitig schallen zu lassen. Das macht schon viel Spaß. Mhm. Ehrlicherweise ist so das erste Wort, was mir einfällt.
Mhm.
Aber andererseits vor allem in den ersten Wochen dachte ich mir schon so, bin ich jetzt derjenige, der was erklärt? Das ist schon komisch, weil man ist ja jahrelang irgendwie auf der anderen Seite.
Ja.
Mhm. Ja, am Anfang waren schon so, vielleicht nicht Selbstzweifel, aber dann fühlt man sich vielleicht nicht erwachsen genug, um teilweise Gleichaltrigen oder Kollegen, sag ich mal, was zu erklären.
Ja.
Anfang sicherlich eine ungewohnte Rolle, aber das legt sich auch mit der Zeit und dann wird man auch routinierter.
Ja, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage und zwar kannst ganz frei träumen, wenn du eine Sache in der medizinischen Ausbildung ändern könntest für alle in ganz Deutschland. Ganz frei träumen. Wo würdest du sagen, das will ich mehr oder da oder den Schwerpunkt oder das? Was würdest du machen? Jetzt mit deinem Blick aus der Erfahrung von Wechsel quasi, jetzt den du gerade vergleichsweise frisch hinter dir hast, quasi, was wären das?
Ich glaube, ich würde signifikant mehr praktische Einheiten sozusagen implementieren in die Ausbildung, vor allem im vierten, fünften Studienjahr, weil ich das auch aus anderen Ländern so kennengelernt habe, zum Beispiel in Frankreich, da sind die ziemlich früh in der Stationsarbeit mit drinnen, also wirklich teilweise ab drittem Jahr, dass sie auf Station gehen und da arbeiten.
Ja.
Und ich würde mir flächendeckend mehr solche Blöcke wünschen, dass man wirklich einen Monat mal in die Innere geht, einen Monat mal in die Vestibularchirurgie und weniger Vorlesungen hat, weil man lernt extrem viel theoretisch und es bleibt teilweise extrem wenig hängen. Das ist erschreckend, wie viel dann sozusagen hängen bleibt. Genau, das wäre so das, was ich mir mehr wünschen würde.
Mhm. Ja, cool, okay. Dankeschön.
Ja. Ja gut, dann würde ich sagen.
Sind wir auch schon durch, hat gar nicht wehgetan.
Hat Spaß gemacht, danke sehr.
Ja, super, ja,
schön,
vielen
dass
Dank.
Du da warst. War ein, finde ich, schöner Einblick, weil wir nochmal eine ganz andere Perspektive nochmal haben. Also wir sonst immer Blick auf unsere Studierenden, dann schauen wir natürlich so aus der Uni da drauf und finde ich ganz spannend, nochmal die Jungen zu haben.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Er ist gerade auf Station, er pausiert gerade. Er muss jetzt wieder direkt weiter in die Krankenversorgung. Deswegen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Danke dir.
Gerne.
Ja.
Alles klar. Dann danke fürs Zuhören
und
bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.